Metal Markus Metal Podcast. Heute mit dem Thema
Auf der Couch, Marcel von powermetal.de.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Es sitzt mal wieder jemand auf der Couch, aber diesmal nicht jemand, den man unbedingt als Musiker kennt. Also eigentlich kennt man ihn, glaube ich, gar nicht als Musiker, aber das werde ich ihn gleich auch noch fragen. Hier sitzt jemand auf der Couch, der eine sehr große Musik-Metal-Rezensions- und generell Seite einfach nur betreibt, powermetal.de. Hier ist für euch der Chefredakteur Marcel Rapp. Hallo Marcel.
Hallo Markus, vielen lieben Dank für den Anteaser.
Ja, jetzt habe ich so behauptet, ich weiß gar nicht, hast du jemals Musik gemacht? So vorab mal die Frage, oder bist du wirklich nur immer Konsument gewesen?
Also tatsächlich immer nur Konsument und habe dann eben seit 2010 darüber geschrieben. Mir hat mein Vater mit 14 mal eine Ibanez-Gitarre geschenkt mit Verstärker und die hängt bei mir tatsächlich noch an der Wand, aber das ist absolute Deko, das ist pure Dekoration, da ich keine Disziplin habe, mich wirklich dahinzusetzen und entweder Noten zu lernen oder Riffs aus auswendig zu lernen. Ich habe das dann noch lieber Leuten und Musikern überlassen, die da wesentlich mehr Talent für haben.
Dafür hast du keine Disziplin, aber als Chefredakteur einer großen Seite hast du Disziplin.
Ja, tatsächlich. Also tatsächlich, ich habe es mal probiert, mir Bassspielen selbst beizubringen über verschiedene YouTube-Videos, aber das hat sich dann auch innerhalb von wenigen Wochen erledigt. Also ja, für ein Instrument hat es dann nicht gereicht, aber für das Schreiben schon ein wenig mehr.
Gereicht klingt jetzt so ein bisschen abwertend, das wollen wir jetzt mal nicht so stehen lassen. Schreiben ist auch eine hohe Kunst, die, glaube ich, nicht jeder unbedingt beherrscht. Also insofern, wie hat man immer gesagt, stell dein Licht mal nicht so unter den Scheffel, ne? Also
ja, es hat halt was mit Kreativität zu tun. Ob du Musiker bist, Redakteur oder generell Maler als Beispiel, es ist Kunst und da muss man einfach ein Talent für haben. Und entweder man hat es oder man hat es nicht. Und ich habe relativ früh erkannt, dass ich für das Musikmachen selbst kein Talent habe. Leider Gottes. Aber für die Luftgitarre reicht's.
Na, immerhin, das ist ja auch gut.
Und dann das sieht cool aus, ja.
Bleiben wir doch mal dann auch direkt bei dem Thema. Nicht der Luftgitarre, sondern eher also bei dir. Du hast gemerkt, du hast für gewisse Dinge nicht unbedingt Talent. Aber fangen wir mal ganz, ganz weit vorne an. Wo bist du geboren und wo bist du aufgewachsen?
Im wunderschönen Rheinland. Geboren bin ich in Bedburg-Erft. Das ist knapp 50 Minuten Bimmelbahnzug von Köln aus entfernt. Das habe ich dann auch innerhalb des Studiums wahrnehmen müssen. Und aufgewachsen im wunderschönen Griffenbruch. Das ist knapp 20 Kilometer von Bedburg entfernt. Liegt zwischen Köln und Düsseldorf. Also ich bin absoluter Karnevalshasser und es liegt halt genau zwischen den Karnevalshochburgen. Von daher verziehe ich mich da meistens roundabout Februar dann irgendwie in ins Ruhrgebiet oder versperre mich oder dergleichen, aber genau, es ist Griffenbruch und da wohne ich jetzt mit Unterbrechungen seit 34 Jahren. Also ich bin mit meinen Eltern im zarten Alter von 3 nach Griffenbruch gezogen.
Och, ist das schön. Schöne Gegend, ne? Ich habe so halbwegs vor Augen, wo das ist. Also ist doch bestimmt schön, da zu wohnen, oder?
Es ist tatsächlich schön. Also klar, man verbindet Griffenbruch so mit Kraftwerken und Industrie, aber dem ist gar nicht so. Also ich bin jetzt auch letztes Jahr im November 24 bin ich ins kleine Örtchen Gustorf gezogen aus Griffenbruch hinaus. Und wenn wir rausgucken, haben wir halt nur Grün vor der Nase. Also wir haben ein ganz großes Waldgebiet, wo ich dann auch immer mit unserem Hund spazieren gehe und natürlich dann auch versuche, irgendwie so ein paar Songs dabei zu hören, wenn ich nicht gerade nach Ember brülle. Aber also es ist wirklich für so Kleinfamilien ist es perfekt. Du hast eine kleine Innenstadt, du hast alle möglichen Verkehrsanbindungen. Es ist gut zu erreichen von Köln aus, Düsseldorf, Mönchengladbach, Neuss aus. Und zumindest früher gab es hier sehr viele Freizeitattraktivitäten und Attraktionen, die natürlich jetzt weniger wurden. Aber ja, zumindest das Kino haben wir noch.
Es ist eine hohe Errungenschaft. Hier in Moers hat jetzt seit langer Zeit unser Kino wieder aufgemacht. Also das war eigentlich schwer begeistert.
Immerhin. Absolut, ja, absolut.
Aber ich habe gemerkt, wir waren jetzt gestern im Kino, in Kanu des Manitou, und das Kino ist jetzt so auf modern gemacht. Das war vorher so ein richtig schön abgeranztes, runtergerocktes Kino, wo du so dachtest, ach, ist das schön hier, ne? Ist das herrlich, so richtig schön oldschool und jetzt moderne Ledersitze, gekachelter Boden, und ich stand da gestern so, oh Mann, oh, ist doch doof.
Schade, hat so ein bisschen Flair verloren. Bei uns in Griffenbruch, da kam sogar noch mitten vor dem, also vor dem Film, kam noch der Eismann rein und hat dann Cornetto und hier dieses 10 for 2 gebracht. Das hatte schon sehr viel Flair, ja.
Das war cool. Das klingt so, ja, das klingt nach sehr viel Flair. Aber vom Kino bleiben wir mal wieder bei dir. Also, da, wo du aufgewachsen bist, klingt jetzt ja so ein bisschen ländlich erstmal auch. Was sind denn dann.
Kleinstadt, ja. Kleinstadt.
Genau. Was sind denn dann so positive oder negative Erinnerungen daran? Weil ich bin ja zum Beispiel in Essen aufgewachsen und habe so gemerkt, so ländliches oder kleinstädtisches Leben kenne ich so als Kind aus dem Herzen des Pots eigentlich überhaupt nicht und habe null Ahnung, wie dann so Kindheit und Jugend aussieht.
Ich hatte damals das Glück, in der Kindheit einen eingeschworenen Freundeskreis zu haben. Und wir haben unheimlich viel unternommen. Wir sind an den See gefahren, wir sind an den Rhein gefahren, wir haben unheimlich viel gegrillt. Ich bin auch Teil eines Schützenvereins seit 2010, was natürlich dann auch zusammenschweißt, auch wenn jetzt hier und da mal ein paar Kollegen und Freunde weggezogen sind. Und das ist eben so dieses Kleinstadt-Ambiente. Du hast nicht so den Hund begraben. Also man kann hier durchaus ein paar Sachen machen, aber vieles spielt sich dann auch privat ab. Wir hatten auch bis vor kurzem noch eine Rockkneipe, sage ich mal, das Gerrys, was jetzt letztes Jahr im November zugemacht hat. Leider Gottes. Aber da haben wir vom Podcast Pommesgabel auch eine Folge aufgenommen, live mit den Kollegen von Leise war gestern. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht. Ja, und das Gerrys war so gesehen unser Anlaufpunkt dann noch für 2-3 Jährchen, und jetzt spielt sich halt eben vieles privat ab. Aber auch da machen wir immer noch viel. Also ich habe immer noch nahezu den gleichen Freundeskreis wie während des Studiums. Das ist jetzt auch 15 Jahre her. Und das ist eine unheimlich große Stütze. Also man kennt's. Es gibt Jobwechsel, es gibt Beziehungswechsel, aber die Freunde, die bleiben. Und und die letzten Jahre, die haben einen zusammengeschweißt. Und in dem Sinne bin ich auch sehr, sehr froh, in Griffenbruch aufgewachsen zu sein, weil man halt eben nicht so dieses Großstadt-Getummel und diese Anonymität einer Großstadt. Ich habe auch jahrelang in Köln gearbeitet, und da habe ich mich einfach tatsächlich ja anonym gefühlt, fremd gefühlt. Aber hier passiert auch nach 18 Uhr noch was. Anders als jetzt beispielsweise damals in Bedburg, ne? Und Griffenbruch, da kann man halt zumindest abends noch irgendwie mal was Schönes unternehmen. Also durchaus positiv, dass es eben von sowohl dem dörflichen als auch von dem großstädtischen so seine positiven Aspekte hat. An für sich hatte ich eine sehr, sehr schöne Kindheit. Bin auch meinen Großeltern und meinen Eltern unheimlich dankbar dafür, dass ich so gut behütet und auch höflich aufgewachsen bin, mit vielleicht noch so ein paar alten Tugenden. Und haben mir auch sämtliche Freiheiten gelassen, die ich damals hatte, solange ich sie dann nicht übertrieben habe. Und in dem Sinne, ich bin selbst noch kinderlos, hoffe natürlich, dass sich das irgendwann ändert. Und freue mich dann auch, wenn ich dann meinen Sohn oder meine Tochter dann auch vielleicht in Griffenbruch aufwachsen sehe und ihr, genauso wie mein Vater und meine Mutter, dann auch ein paar Weisheiten, Lebensweisheiten mit auf den Weg geben kann.
Ja, Kindern Weisheiten mitgeben, das wissen die erst später zu würdigen, glaube ich. Also meine Kinder sind mittlerweile schon ein bisschen älter. Man muss sich einfach dran gewöhnen. Kinder kennt man ja von sich selbst. Man muss sich ja selbst entwickeln. Man muss sich ja seine Hörner irgendwie abstoßen und muss irgendwann ja auch mal die Erkenntnis haben, okay, die alten Menschen wissen manchmal doch, wovon sie reden. Ne?
Natürlich, natürlich. Aber man muss auch seine Grenzen austesten, aber auch zu einem gewissen Maße. Und ich war nie der, ich sag mal so, der Draufgänger-Typ. Klar, ich hatte dann auch hin und wieder mal meine Alkoholexzesse. Als es noch Alkopops bei Aldi gab, um Gottes Willen.
Oh, das ist ja ewig her.
Das ist so ewig her. Ich müsste so 13, das darf man heute eigentlich gar nicht erzählen. Ich war so 13, 14, also das ist über 20, fast 25 Jahre her. Und meine Eltern haben damals immer einen Großeinkauf bei Aldi gemacht, freitags. Und freitags haben wir uns immer mit unserer damaligen Schulklique getroffen. Meine Eltern kamen dann irgendwann an und meinten, hör mal, Jung, wir fahren heute nach Aldi. Wollen wir dir wieder so 8 Alkopops mitbringen? Wieder so die üblichen Farben, grün, blau, rot und weiß. Ja, alles klar, gib ihm. Und dann war ich hackedicht. Und war einfach ein glücklicher Teenager.
Das ist eine wunderbare Überleitung, du hast schon gesagt, zu seligen Schulzeiten. Denn eine Frage, die wir immer den Musikermenschen stellen und die wir natürlich auch dir jetzt stellen möchten oder die ich dir stellen möchte, wenn du jetzt so an die Schulzeit zurückdenkst und dir vorstellst, ich würde einen deiner Lehrer treffen und sagen, hier, der Marcel Rapp, was würden die sagen? Streber, Klassenclown, nie da oder keine Ahnung was. Was würden wohl oder was würde der Großteil deiner Lehrer über dich heute denken?
Ein Streber war ich nie. Ich war tatsächlich auch meistens anwesend. Ich war ein absoluter Klassenclown. Ich habe reingebrüllt, wenn irgendjemand eine langweilige Geschichte erzählt hat. Ich wurde auch regelmäßig aus der Klasse geworfen. Und natürlich, das war dann auch, also da habe ich schon so versucht, die Grenzen auszutesten. Also speziell, als ich so 10 bis 12 war, war es dann doch extrem mit dem Reinbrüllen, mit dem Stören. Aber je älter ich wurde, desto mehr habe ich mich doch auf den Hosenboden gesetzt. Und speziell so in der Oberstufe hat das komplett nachgelassen. Da war ich dann in meiner eigenen kleinen Welt, natürlich dann auch mit Musik. Habe so meine ersten Bands kennengelernt mit etwas härterer Musik, mit etwas introvertierterer Musik. Und vielleicht hat das abgefärbt, ich weiß es nicht. Aber damals, ich habe auch tatsächlich immer eine große Klappe riskiert vor Oberstufenschülern. Habe es auch ehrlicherweise regelmäßig auf die Schnauze gekriegt. nicht so im ganz groben Sinne, ne? Aber irgendwann, wenn du als 16-Jähriger von so einem 10-jährigen, etwas dicklichen Junge mit Brille dann genervt wurdest oder so, hast du ihn auch mal irgendwie ins Gebüsch geschubst, ne? Und dann hat halt der 10-Jährige hat dann zurückgeschubst und ja, aber so schlimm war es eigentlich gar nicht, aber wenn man mich so kategorisieren soll, dann war es absoluter Klassenclown.
Klingt irgendwie vertraut, das scheinen viele Metalheads gemeinsam zu haben.
Ja, irgendwie so dieses Laute, glaube ich, ja.
Das Laute, genau, ja. Und ich würde mal denken, du selbst bezeichnest dich als Metalhead, oder?
Ja, damals vielleicht auch optisch ein bisschen mehr, wo ich dann auch ja während des Studiums nur mit Bandshirts rumlief, mit meinem kompletten linken Arm voller Festivalbändchen, natürlich auch mit langen Haaren, die ich dann mit, die ich dann 2015 habe abschneiden lassen, auch durch einen ja lustigen Zufall ehrlicherweise. Und damals halt auch noch dieses ich will jetzt nicht sagen Die for Metal Motto, aber ich habe es rauf und runter gehört natürlich und natürlich auch klassischerweise mit so Bands angefangen wie Manowar, Metallica, Hammerfall, Halloween. Halloween war sehr sehr früh bei mir tatsächlich dran, da war ich 12 oder 13 und so war das damals tatsächlich.
Gab es denn irgendein bestimmtes Ereignis, das dich so quasi über Nacht zum Metalhead hat werden lassen? Oder ist das so eher ein erschleichender Prozess gewesen? Manchmal ist es ja keine Ahnung, man sieht irgendwo ein Plakat oder bei irgendwem liegt eine CD oder eine Kassette rum und man denkt, oh, was ist das denn? Also kannst du dich daran erinnern, wie deine Passion für Metal erwacht ist?
Nicht durch was, sondern eher durch wen. Ah. Durch meinen Onkel. Ich bin selbst Einzelkind und betrachte meinen Onkel mütterlicherseits immer so als großen Bruder. Und ich war 5 oder 6 und damals habe ich natürlich hier diese Techno ist cool von den Schlümpfen gehört. Rauf und runter. Ne? War natürlich als 5 oder war Anfang Mitte der 90er, also darüber müssen wir nicht reden.
Mit Schlümpfen Cowboy Joe?
Natürlich, natürlich. Und ach Gott, was es noch alles gab und kleine grüne Geister und ach Gott, jetzt kommen Erinnerungen hoch. Wollen wir nicht lieber eine Folge über die Schlümpfe machen?
Ja, wir können wir gerne mal im anderen Rahmen machen. Das nennen wir dann Off-Topic oder Randbereiche.
Und mein Onkel war dann irgendwann so genervt von der ganzen Musik, dass er mir das Black Album von Metallica brannte. Und die CD, die lag dann wirklich jahrelang bei mir einfach nur im Kinderzimmer rum. Und wie gesagt, ich habe meinen Onkel auch als absolutes Vorbild gesehen. Und wenn ich damals mit meinen Eltern dann eben bei ihm war oder mit meiner Mutter, bin ich sofort an sein CD-Regal gegangen und habe mir einfach zufälligerweise ein paar CDs rausgegriffen, die ich vom Cover her geil fand. Und da waren dann tatsächlich so Dinger bei wie Soulfly, Fear Factory, auch Faith No More, alte Sepultura oder auch so die Mid-90er Sepultura waren dabei und natürlich Metallica. Und damals zu dem S&M-Album von Metallica, ich glaube, das müsste ja so 2000, 2001 gewesen sein, habe ich dann auch gesehen, dass meine Mutter meinem Vater die Nothing Else Matters Maxi-CD schenkte. Ich glaube, zum damaligen Hochzeitstag und die habe ich mir auch angehört und dachte mir, klingt irgendwie, das klingt irgendwie so erwachsen, das gefällt dir. Und habe ich meinem Onkel damals eine E-Mail geschrieben, hey Frank, hast du zufälligerweise was von Metallica? Er hat gesagt, habe ich alles, bist du zu Hause, alles klar, bringe ich dir in einer halben Stunde vorbei. Und dann habe ich tatsächlich innerhalb einer Sommerferien habe ich die komplette Diskografie damals von Metallica rauf und runter gehört, während ich dann irgendwelche PC-Spiele gespielt habe und bin dann auch so auf die anderen Bands dann gestoßen, wie hier im Umkreis, dir muss ich das ja nicht sagen, Blind Guardian, klar. Absolut. Wenn man in Griffenbruch groß wird, dann kommt man irgendwie mit Blind Guardian in Verbindung, auch weil ein guter Freund damals von mir, da war der Markus Sieben von Blind Guardian, war Trauzeug auf seiner Hochzeit, lustigerweise.
Oh, cool.
Ja, das war ziemlich cool. Und in dem Sinn ist das so durch klitzekleine Ereignisse eher entstanden. Das war ein schleichender Prozess, aber an die Ereignisse erinnere ich mich immer noch sehr gerne zurück. Oder als mir ein Kollege damals die Iced Earth, die Something Wicked gebrannt hat, weil da Melancholy drauf war. Und dann habe ich natürlich dann auch die anderen Songs gehört, die ein bisschen mehr auf die Fresse gingen. Halloween habe ich ganz früh mit angefangen. Das war auch vielleicht so ein Ereignis, an was ich sehr gerne zurückdenke, als damals auf MTV oder Viva noch sonntagsabends hier ein paar Metal-Clips liefen. Und da lief dann von Halloween. Und ich fand den Clip so geil. Und ich bekomme immer noch Gänsehaut, wenn ich diesen, also das waren ja nur 4 Minuten von diesem 12-Minuten-Song. Und habe ich mir sofort eine Halloween-CD bei eBay geschossen. Die kam dann eine Woche später und die habe ich dann auch rauf und runter gehört, obwohl es die Time of the Oath war. Also nicht die Keeper 1, sondern dann ein Album mit Deris. Aber das war halt auch, für mich hat sich da so eine neue Welt erschlossen. Das fand ich halt cool. Und natürlich dann auch durch die ganzen Nu-Metal-Sachen oder die Sachen, die so Anfang der 2000er auf MTV liefen, wie Blink, wie Sum 41 und so weiter und so fort. Also ich bin immer noch sehr College-Punk-affin, aber so kommt man zumindest mit Gitarrenmusik in Verbindung.
Und kannst du dich dann auch noch erinnern, wann du das erste Mal auf einem Konzert warst? Und jetzt enttäusche mich nicht und sag, es war bitte ein Metal-Konzert.
Im ganz, ganz weiten Sinne war es Incubus in der Philips-Halle 2003. Da war ich auch mit meinem Onkel. Ja, zu der A Crawl Left of the Murder Tour. Fand ich super geil. Das war halt das erste Mal, wo ich eine größere Band live gesehen habe. Wenn man jetzt mal so diese ganzen kleinen Rocking-Rechtskonzerte in Griffenbruch mal außen vor lässt, wo dann lokale Bands eher gespielt haben. Aber Incubus war so die erste größere Band. Und wenn eine Band klingt wie auf Platte nur besser, dann bist du total geflasht davon. Und dann kam auch mit der Co-Headliner-Tour Stratovarius und Hammerfall in Köln, kam dann auch das zweite Konzert, dann kam mit Edgar und Dragonforce das dritte Konzert, dann mit Sonata Arctica und Symphos das vierte Konzert und so weiter und so fort. Also so haben sich die Konzerte wirklich so monatlich ergeben. Und das hat vielleicht jetzt so im Laufe der letzten Jahre ein klein wenig nachgelassen, aber dann ist auch die Vorfreude, wenn man mal wieder ein Konzert sieht, umso größer.
Aber du hast etwas geschafft, was selten vorkommt. Du hast es geschafft, dass ich neidisch auf jemanden bin wegen eines Konzerts, weil wie gerne hätte ich Incubus gesehen. Also normalerweise sind alle immer neidisch, wenn ich erzähle, dass mein erstes Konzert Guns N' Roses war 1993, aber auf Incubus, okay, da bin ich schon schwer neidisch. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jemals erwähnt habe, dass ich Incubus fantastisch finde. Weiß ich gar nicht.
Das ist es auch. Also das ist halt, für uns Rocker oder Metalle ist es halt gute Musik, um mal so ein bisschen runterzukommen. Aber immer noch bleibst du deinem Rocker-Dasein treu. Also Incubus finde ich immer noch hervorragend. Verfolgst du natürlich nicht so wie damals, aber so in der Morning-View-Phase mit Drive, war das ein geiler Song. Super.
Absolut. Und gerade hier das eben angesprochene Album, jetzt muss ich jetzt mal überlegen, eröffnet wird von Megalomaniac, ne? Megasong.
Oh ja, ja, absolut, ja. Ich kann mich noch an den Videoclip erinnern, der war ja sehr kontrovers damals, aber damit haben sie auch, glaube ich, damals die Tour eröffnet oder beziehungsweise das Konzert, das war halt einfach schön, das war super.
Ja, und die machen ja auch viele Experimente, ne? Die haben ja auch so ein bisschen so Dance-Elemente mit drin, ne? Und haben ja auch Turntables auf der Bühne, aber trotzdem, das klappt wirklich hervorragend. Und jetzt hassen uns alle, weil wir Incubus lieben.
Aber immer noch da harte Gitarren dabei, tatsächlich. Ja, richtig. Ne? Also das war halt so als Einsteigerkonzert was perfekt.
Und ja auch arschgeil arrangiert, ne? Also Schlagzeug und Bass, was die zusammen auf die Beine stellen, da habe ich mir auch mal eine DVD angeguckt und habe nur gedacht, pff, meine Herren, da soll mal einer sagen, diese Musik wäre langweilig, dann soll er sich das mal reinziehen.
Ja. Da können sich viele Metal-Bands tatsächlich eine dicke Scheibe von abschneiden.
Ja, was Groove angeht auf jeden Fall, weil gerade so Power-Metal ist ja immer, was Groove angeht, so ein bisschen unterrepräsentiert, würde ich sagen. Da muss Hauptsache schnell.
Ja, also entweder gibt's Groove oder wirklich Power. Also so Power-Groove oder so fallen mir tatsächlich noch keine Bands ein. Aber das kommt vielleicht noch.
Das können wir ja als neues Genre irgendwie jetzt hier anstoßen. Wir möchten Power-Groove-Metal. Oder Groove-Power-Metal. Ich weiß zwar nicht, wie es klingen soll, aber klingt interessant auf jeden Fall von der Idee.
Vielleicht ist es eine Art von Pantera mit Dragon Force. Man weiß es nicht. Also bitte, Bands, mal ausprobieren. Markus und ich, wir wären sehr daran interessiert, das einmal zu hören.
Ja, absolut. Genau. Wir bieten auch eine Plattform jedweder Art an dafür. Ne? Interviews, Schriftform, Präsentation, Tourpräsentation, alles ist alles mit drin. Auf jeden Fall. Wenn ihr Power Groove Metal oder wie auch immer oder Groove Power Metal macht, klingt hervorragend.
Absolut. Absolut. Wir sind gespannt.
Aber mal wieder zurück zu dir. Du hast ja dann irgendwann gemerkt, okay, Musik machen ist vielleicht nicht so dein Ding, aber schreiben scheint ja irgendwie dein Ding zu sein. Und du bist jetzt ja schon relativ lange Chefredakteur bei powermetal.de und warst ja auch, Entschuldigung, powermetal.de und warst ja auch schon, ja, scheint dir ja wichtig zu sein, und warst ja vorher auch schon für powermetal.de tätig. Wie bist du denn dazu gekommen? Also sind das so Dinge, dass man irgendwann, also man kennt das ja, ne? Musiker denken irgendwann, haben irgendeine Band gesehen, ich will auch Musiker werden. Gab es irgendwas, wo du gesagt hast, ich möchte schreiben, vielleicht sogar für irgendwelche renommierten Magazine?
Ja, absolut. Ich habe 2010 war das, habe ich schon ein paar Jahre powermetal.de als Startseite bei mir auf der, bei mir im Internetbrowser gehabt. Da habe ich mal, ich glaube, das müsste so 2007 oder 2008 gewesen sein, habe ich mal bei einem Preisausschreiben bei powermetal.de gewonnen. Jedenfalls war dann powermetal.de jahrelang meine Startseite. Und das war, wie gesagt, so im Frühsommer so, oder beziehungsweise im Frühling 2010. Ich erkrankte an Depressionen. Ich war in einer absoluten Schaffenskrise, weil ich weil es bei mir privat überhaupt nicht lief. Ich habe in Bedburg gewohnt, in einem Ort, obwohl ich da geboren wurde, in dem ich mich aber sehr unwohl gefühlt habe, quasi auch als Außenseiter. Und ich habe etwas studiert, womit ich mich dann auch überhaupt nicht mehr identifizieren konnte. Das heißt, ich hatte überhaupt keinen Halt. Und es war im April 2010, da gab es ein kleines Eintagesfestival in der Oberhausener Turbinenhalle. Und jetzt halte dich bei diesem Line-Up fest. Flotsam and Jetsam, Savage Grace, Exciter, ich glaube, Witchburner waren auch da. Ich glaube, Angel Dust waren da. Also das war wirklich ein super geiles Konzert. Und ich bin primär wegen Exciter hingefahren. Und wie gesagt, ich war an dem Tag einfach nur froh, dass ich mal etwas anderes sehen konnte als Bücher oder mir andere Gedanken gemacht habe. Ja, und dann habe ich da einige dann zukünftige Kollegen vom, ich glaube, Rockart Magazin hab rumflitzen sehen mit Bleistift und mit ein paar Blatt Papier, hab Fotografen gesehen und dachte mir, ey, ganz ehrlich, das willst du auch machen. Du willst diese große Passion, die du hast, Musik, Metal, willst du vertiefen. Du willst wesentlich mehr kennenlernen, du willst wesentlich mehr in die Tiefe rein und in die Materie. Und dann habe ich damals unserem jetzt immer noch stellvertretenden Chefredakteur Rüdiger, habe ich dann eine E-Mail geschickt mit sehr geehrter Steele, ich möchte mich kurz vorstellen, mein Name ist Marcel Rapp, und also ganz, ganz förmlicher Scheiß. Und Rüdiger hat dann einfach nur geantwortet mit, achso, wir duzen uns, wir sind Kollegen, ne? So. Und dann hat sich Peter, unser damaliger Chefredakteur, dann bei mir gemeldet und meinte, alles klar, das hört sich ganz gut an, lass uns mal telefonieren. Und dann habe ich ihm drei Proberezensionen zugeschickt. Und dann ist das Feuer komplett entfacht. Und ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Rezensionen ich stehe, bei wie viel Interviews ich stehe, also Rezensionen definitiv irgendwas im vierstelligen Bereich. Und ich könnte immer noch tagtäglich 5-6 Rezensionen schreiben, weil es mir halt einfach Spaß macht. Also diese Leidenschaft hat nie aufgehört und ist für mich auch ein unheimlich toller Weg, um dem Alltag zu entfliehen. Und das ist so unglaublich wertvoll. Und tatsächlich durch dieses eine Ereignis oder durch meine damalige Lebenssituation Anfang 2010, ja.
Und wann kam dann die Idee zum Podcast? Weil der ist ja in Anführungsstrichen auf deinen Mist gewachsen, oder?
Nein, tatsächlich nicht. Ach, da möchte ich unsere liebe Pia grüßen. Damals, als ich 2010 bei Power Metal anfing, jeder hat damals so eine Art Buddy dazu bekommen. Jemand, der die Neulinge so ein bisschen an die Hand genommen hat und gezeigt hat, wie das Tool funktioniert und am Anfang betreut hat. Und bei mir war es die liebe Pia. Und am Anfang habe ich mich so gut mit Pia verstanden, auch privat. Wir sind auf Festivals gefahren, Wacken 2011, Rockhard 2011. Wir waren sehr, sehr gut miteinander befreundet und haben sich irgendwann unsere Wege getrennt, weil sie in einem anderen Magazin beigetreten ist. Und irgendwann Das war ganz am Anfang der Corona-Situation, habe ich mit meiner damals besten Freundin gesprochen und die meinte, hör mal zu, mach dir doch von deinem powermetal.de Account oder generell mach dir mal über dieses powermetal.de Hobby einen separaten Instagram-Account, wo du dann ein paar Sachen postest. Ja, gesagt, getan, dann habe ich Pia auch eine Freundschaftsanfrage geschickt und sie wiederum hat mir dann eine Nachricht zukommen lassen, Marcel, ob du es glaubst oder nicht, aber ich habe die Tage an dich gedacht, ich möchte mit dir einen Podcast machen. Und wir haben dann noch damals den Jakob mit ins Boot geholt und im Endeffekt ist daraus jetzt eine fünfjährige, sehr geile Sache rausgekommen und die erste Folge höre ich mir immer noch gerne an, um einfach zu wissen, wie es halt vor fünf Jahren war. Ich meine, wir sind jetzt auch bei 220 Folgen, das ist abartig und das macht unheimlich viel Freude. Ich meine, du kennst das als Podcaster. Ja, und so ist das quasi gekommen, durch diesen Geistesblitz von Pia. Ich musste mich dann auch erstmal einlesen, wer oder was ist ein Podcast überhaupt. Und jetzt sitze ich hier bei dir auf der Couch und quatsch mit dir über die Vergangenheit und das ist schön.
Das heißt, du warst also ähnlich jungfräulich wie ich, als es um das Thema Podcasts ging, ja?
Ja, natürlich. Also ich bin technisch auch sehr unversiert, habe davon überhaupt keine Ahnung und dachte, da müsste man auch mit ganz vielen Leuten in einem Raum sitzen, wie bei einer Radiosendung auch. Ich hatte, wie gesagt, da überhaupt keine Ahnung von, aber ich habe mich halt für die Materie interessiert und so kam dann eins zum anderen.
Das ist doch sehr schön. So entstehen ja oft die lustigsten Sachen, ne? Weil irgendjemand einen spontanen Geistesblitz hast und man guckt dann, okay, wo trägt es uns denn hin? Und ja, war bei mir ja auch so. Und naja, wo wir sind, wissen wir mittlerweile. Ne?
Genau das ist es. Und das ist eben das Schöne daran, weil beim Thema Podcast sind halt keinerlei Grenzen gesetzt. Und wenn wir dann mal eine Lust auf eine Special-Folge über Ozzy haben oder über das Thema Filme, also Musikfilme, dann machen wir das einfach. Also, und das ist auch der große Vorteil bei einem Online-Medium. Wir haben keine Platzprobleme. Wir schreiben über das wir schreiben möchten, ohne dass es dann irgendwann heißt, ja, ihr habt jetzt gerade zu viel geschrieben, schmeißt mal dies raus, schmeißt mal jenes raus. Das haben wir halt einfach nicht. Und das ist auch ein ganz großer Vorteil.
Das ist auf jeden Fall so. Und wen es da nicht interessiert, der muss es ja nicht lesen oder der muss es sich ja nicht anhören. Das ist ja immer der schöne Vorteil.
Der klickt dann einfach auf die nächste Seite oder auf den nächsten Artikel.
Hast du mal Lust, eine Runde Entweder-Oder zu spielen, damit die Leute da draußen
liebend gerne
dich ein bisschen besser kennenlernen?
Sehr, sehr gerne. Jetzt bin ich gespannt. Was hast du für mich vorbereitet? Ich hoffe ganz, ganz viel. Ich mag solche Spiele.
Ah, ganz, ganz viel gar nicht. Das ist so, was mir immer so in den Sinn kommt, womit man vielleicht den musikalischen Geschmack einer Person gut kennenlernen kann.
Mhm. Der ist tatsächlich bei mir sehr vielfältig. Also damals eher so auf das Traditionelle, das, was so in den 80ern angesagt war, das höre ich auch heutzutage immer noch gerne. Aber wenn dann so Besonderheiten auf mich zukommen wie Zeelan Adar oder Atlantian Codex oder The Nightford Orchestra, dann ist das, dann ergibt sich, dann entwickelt sich eine komplett neue Welt vor meinem geistigen Auge. Und das sind so diese Aha-Momente, die du auch, glaube ich, nur im Metal hast.
Das ist wahrscheinlich so. Jetzt hast du schon was von den 80ern gesagt, da zielt auch die erste Frage drauf ab. Iron Maiden oder Judas Priest?
Immer Judas Priest.
Oh, okay.
Ja. Also nichts gegen Iron Maiden, um Gottes Willen. Ich höre auch Seventh Son of the Seventh Son ist einer meiner absoluten Lieblingstracks of all time. Aber mein Vater damals hat Turbolover von Priest im Auto spielen. Oder ich habe das erste Mal dort von ihm gehört. Und immer Priest, immer.
Alles klar. AC/DC, ein Thema für dich?
Nicht mehr.
Okay, aber wenn, dann mit Bon Scott oder mit Brian Johnson? Auf jeden Fall nicht mit Axl Rose.
Boah. Nicht mit Axl Rose. Das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Also mein Vater, der würde mir eine Backpfeife geben, wenn ich sage mit Brian Johnson, weil er großer Bon Scott-Fan damals war und ich halt die Dirty Deeds-Scheibe unglaublich gut fand. Aber ja, doch, ich nehme Bon Scott auch wegen Let There Be Rock, wegen dem Album.
Alles klar. Jetzt kommt eine Frage, die mir immer sehr am Herzen liegt, aber die meisten immer sagen, habe ich keine Ahnung von, interessiert mich nicht. Mercyful Fate oder King Diamond?
Okay, sehr gut. Boah, mit ganz, ganz viel Bauchschmerzen zu 51% Merciful Fate.
Okay.
Aber auch, weil ich mit den ersten Alben und mit mit dem letzten Mercyful Fate Album ein bisschen mehr anfangen kann als King Diamond. Ich mochte immer diese Horror-Thematik bei King Diamond, egal um welches Thema es ging. Das hat er unheimlich gut gemacht, aber Mercyful Fate, auch vielleicht wegen des Metallica-Medleys, ich weiß es nicht, aber ich habe mit zu Mercyful Fate halt eine leicht schönere Verbindung zu King Diamond, weil ich vielleicht auch Mercyful Fate unbedingt noch mal live sehen muss. Die stehen bei mir auf der Bucketlist und King Diamond durfte ich aufgrund des Rock Hard Festivals einmal abhaken. Gott sei Dank. Also, klasse Show damals. Aber im Endeffekt dürfte es da eigentlich kein Oder geben. Weil wenn Mercyful Fate nicht da war, gab es ja auch King Diamond und umgekehrt.
Dann nutze ich nochmal die Gelegenheit, um dich jetzt neidisch zu machen. Ich habe beide Bands auf einer Doppel-Headliner-Tour gesehen.
Oh, okay. Wann war das?
97 müsste das gewesen sein.
Oh, aber dann war der gute King Diamond aber dann auch danach komplett am Sack, oder? Bei zwei vollen Shows?
Ja gut, die haben dann so 60, 70 Minuten nur gespielt. Ne? Jetzt nicht wirklich 90 aber, jeweils, aber trotzdem, es war schon, ja. Also in dem Moment hast du es gar nicht so realisiert. Aber wenn man jetzt so knapp 30 Jahre später nochmal dran denkt, ist das wirklich so krass, was du da gesehen hast. Also muss ich wirklich sagen, ich bin auch sehr dankbar dafür.
Du, das glaube ich dir, da wäre ich auch. Genauso geht es mir halt mit Savatage vor einigen Wochen in Oberhausen. Da war ich mal wieder nach Jahren so geflasht von einem Konzert, was ich im Vorfeld vielleicht nicht so erwartet hätte, aber das war geil.
Das kann ich voll und ganz nachempfinden. Nächste Frage, eine Grundsatzfrage. CD oder LP?
Ich bin Generation CD, aber liebe Vinyl. Also beides tatsächlich. Aber wenn ich mich entscheiden müsste, Vinyl, aufgrund, also wir sind ja im Metal unglaublich geprägt und gesegnet mit glorreichen Artworks. Und die kommen halt auf Vinyl noch geiler zur Geltung.
Absolut. Was ist dir lieber, ein Clubkonzert oder eine riesige Arena- oder Stadionshow?
Auch sehr schwierig. Dadurch, dass ich ein paar Platzprobleme, also ich bin nicht mega dick, aber ich habe halt einfach in so kleinen Clubshows oder so, da kriege ich es hin und wieder mit dem Kreislauf zu tun und da muss ich dann tatsächlich sagen, ich sitze gern im Freien, Stadion sehr gerne, tatsächlich. Mit einem guten Sound natürlich.
Das ist ja meistens die Herausforderung in einer großen Location.
Genau, also es geht natürlich auch anders, dass du, dass mir Clubshows unheimlich gut gefallen, wie jetzt jüngst bei Fear Factory, aber da war es auch 40, 50 Grad im Turok, auch in deinem wunderschönen Essen und das ging dann irgendwann nicht mehr, ich musste irgendwann raus. Ja. Obwohl Fear Factory mit dem kompletten D-Manufacture-Album als Kind der 90er muss ich ja, glaube ich, nichts zu sagen.
Entweder versteht man es sofort oder man denkt, wovon reden die alten Männer, ne?
Die alten Männer, ich bin 37.
Ja, okay, dann bin ich der alte Mann, alles klar, habe ich verstanden.
Ach nein, um Gottes Willen. Du mit deinen Anfang, Ende 20.
Ja, genau, mal zwei, wie dem auch sei. Ach, weiß nicht, ob das ein Thema für dich ist, aber na, vielleicht die Toten Hosen oder die Ärzte?
Immer die Ärzte. Oh, ach, ja, sehr gut. Immer die Ärzte. Ich liebe den Humor und 13 Spendierhosen und Planet Punk sind für mich heute unantastbare Klassiker. Die habe ich damals mit meinem besten Schulfreund gehört, rauf und runter, weil die große Schwester Punkrockerin war und die haben uns dann geklaut und bei dem Song Mein Freund Michael, oh, der hat Sex gesagt und also wunderschöne Erinnerungen und ich liebe halt einfach diesen Pipi-Kacke-Humor von den Ärzten, das ist genau meins, aber Hosen habe ich trotzdem auch mit den Jahren zumindest mögen gelernt, aber immer Ärzte.
Sehr schön, sehr schön. Geht mir genauso. Wenn du auf einem Konzert bist, was ist dir lieber, wenn die Band wahrnehmbar nach Click-Track spielt oder wenn sie einfach alles einfach passieren lassen?
Einfach passieren lassen. Es muss pur sein. Und für mich, also ein Konzert darf einfach nicht perfekt sein. Das darf es nicht. Ich muss Songs, dann kann ich mir nämlich auch die Platte anhören. Ja, und mir dazu irgendwie eine DVD reinziehen. Aber ein Konzert muss unperfekt sein. Da müssen kleine, kleine Schwierigkeiten beim Sound dabei sein. Das muss mich komplett gegen die Wand putzen und die Zuschauer müssen auch mitspielen. Und es darf nicht perfekt sein. So.
Damit hast du indirekt, glaube ich, die nächste Frage schon beantwortet. Wenn auf einem Konzert ein Backing-Track benutzt wird. Findest du das cool, weil es das Ganze voller macht? Oder denkst du, ach Leute, dann schreibt eure Musik doch so, dass ihr sie live reproduzieren könnt?
Es kommt immer auf die Band an. Also bei manchen Bands macht es durchaus Sinn, dass sie dann eben noch mehr Atmosphäre übertragen. Aber im Prinzip braucht man vielleicht auch keine Backing-Tracks. Also wenn eine Band wirklich gut ist, braucht sie keine. Aber es kommt natürlich auch immer so ein bisschen auf Genre an und auf die Band selbst. Ich bin aber auch kein Verfechter von Backing-Tracks, sag ich mal so.
Okay, faire Antwort, absolut faire Antwort. Dann haben wir hier etwas, was auch so in eine Grundsatzrichtung geht. Hammerfall oder Rhapsody ohne Fire?
Ja, eine schöne Frage. Ich nehme da Hammerfall, weil Joachim Kanz ein unfassbar sympathischer Typ ist, weil Hearts on Fire auch mein absolutes Aha-Moment damals war. Genauso wie im Übrigen Edguy mit King of Fools, aber das ist eine andere Geschichte. Und Hammerfall hat für mich immer eine Sonderstellung. Immer das Crimson Thunder Album, aber Rhapsody, so die ersten 4 oder 5 Alben, die haben auch unter uns Power-Metallern auch immer noch, hört man sie sehr gerne. Und da wird auch der Zahn der Zeit nichts daran ändern.
Man hört sie gerne, heute vielleicht mit einem leichten wehmütigen Blick manchmal, ne, wenn man guckt, was heute die Band so macht, finde ich. Also nicht, dass ich das per se schlecht finde, aber es war damals schon irgendwie, auch wenn es pathetisch klingt, eine andere Form von Magie, ne? Vielleicht auch der Zeit geschuldet.
Ja, genau. Man war halt noch jung, man konnte noch so viel entdecken und man wusste ja noch nicht, was so auf einen zukommt. Und vielleicht ist man damals einfach so ein bisschen blauäugig an die Sache herangegangen und dachte, oh geil, Hammerfall, die truesten Metalle, die ich jemals gesehen habe. Und heutzutage so bei einem Videoclip von Hearts on Fire, da schlägt man die Hände über den Kopf zusammen. Aber das ist halt immer noch so der Charme von damals. Man ist halt immer noch naiv und man denkt an die damalige Zeit zurück. Weil für mich hat Heavy Metal immer sehr viel mit Nostalgie zu tun, im durch und durch positiven Sinne.
Auf jeden Fall. Bei der letzten Frage würde ich jetzt denken, dass ich da die Antwort kenne nach deiner Geschichte, die du zu Beginn mal erzählt hast. Metallica oder Megadeth?
Muss ich tatsächlich schwieriger beantworten, als es ist.
Jetzt bin ich gespannt.
Ja, Ride the Lightning ist für mich das Götteralbum. Es gibt kein besseres Metal-Album oder kein besseres Album generell in der Musik. Darum zielt es auch mein Körper. Das, was Metallica quasi in den letzten 20 Jahren gemacht hat, hat mich überhaupt nicht mehr berührt. Ob es jetzt gut war oder schlecht, das müssten tatsächlich andere beurteilen. Aber es hat mich nicht mehr berührt. Und ich spreche da, glaube ich, sehr vielen aus der Seele. Und ich denke halt einfach, dass Megadeth eine der tatsächlich unterbewertetsten Bands ist, weil sie immer, egal ob jetzt Big Four oder nicht, weil sie immer unter dem Scheffel oder immer unter dem Radar von Metallica und Slayer standen. So, und das, was Megadeth teilweise für Alben, auch für anspruchsvolle Alben rausgehauen haben und auch in einer Kontinuität, ich meine, die haben ja auch in den letzten 10 Jahren immer noch so 2, 3 Alben rausgehauen, Dystopia oder das letzte, die waren genial, die waren absolut großartig und davon kann halt Metallica zehrt halt mehr aus der Vergangenheit und Megadeth war halt immer irgendwie präsenter, aber vielleicht ein bisschen weniger als Metallica in den 80er Jahren. Also klar, würde ich da eher zu Metallica tendieren, aber man darf Megadeth definitiv nicht unter den Scheffel stellen und ich bin daher auch durchaus traurig, dass Dave Mustaine da seinen Abschied verkündet hat oder zumindest angedeutet hat.
Ja, andererseits, ich glaube, es ist auch gut, wenn man für sich selbst vielleicht erkennt, werde ich das, was ich bis hierher erreicht habe, irgendwann nochmal wieder erreichen können. Ne? Also wenn ich ein neues Album komponiert habe und mir denke, meine Güte, da ist jetzt, keine Ahnung, das Herzblut meiner letzten 2 Jahre reingeflossen und Dave Mustaine ist ja auch so, ja, jenseits der 60 muss der gute Mann ja auch sein, ne? Wenn ich mich so gerade nicht völlig irre, da muss man sich ja schon irgendwie fragen, werde ich das nochmal irgendwie so hinbringen? Also ich weiß, was du meinst, man guckt da so mit einem weinenden Auge drauf, aber gleichzeitig denke ich mir auch, wenn man mit einem Knall geht, was kann schöner sein, ne, als vielleicht wie die Rolling Stones auf der Bühne sich langsam selbst zu demontieren, so ungefähr. Ne? Das ist ja eine Sache, die ich persönlich nicht unbedingt glücklich finde.
Absolut, aber trotzdem macht das was mit mir, wenn ich sehe, dass Megadeth ihren Abschied verkündet haben. Running Wild haben ja jetzt auch die letzte Show auf dem Wacken Open Air zugesagt und Sepultura sind auf Abschiedstournee. Das sind Bands, mit denen ich immer irgendwie was verbinde und es fehlt dann tatsächlich einfach was, wenn sie nicht mehr da sind. Von meiner Lieblingsband habe ich seit Jahren tatsächlich nichts mehr gehört. Das sind Storm Warrior aus Hamburg. Und es ist, wie gesagt, es fehlt halt einfach irgendwas. Und von daher, klar, es wird wahrscheinlich der große Knall von Megadeth im positiven Sinne. Aber was dann?
Ja, dann machen Metallica weiter. Nein.
und über die anderen Big oder über die anderen drei der Big Four braucht man ja nicht reden. Also Slayer, immer Götterband schlechthin. Anthrax haben auch in den letzten 20 Jahren nur noch Halbgares irgendwie rausgebracht. Und ja, Metallica zehrt halt mehr von der Vergangenheit. Zu Recht aber auch.
Absolut. So, wir haben nicht mehr ganz so viel Zeit leider, aber.
Schade. Aber wenn ich kurz mal dazwischengrätschen darf, es macht unheimlich viel Spaß, mit dir zu quatschen.
Und das freut mich sehr, also, ebenfalls.
Ich habe ja, dankeschön, ich habe auch natürlich die Folgen mit dem lieben Mike gehört. Ihr seid ja beide jetzt Teil der PowerMetal.de-Familie, so viel kann ich ja sagen. Und es macht halt unheimlich viel Spaß, mit solchen tollen Kollegen zusammenzuarbeiten. Wie gesagt, wir machen das ja alles ehrenamtlich. Wir bekommen keinen einzigen Cent dafür, außer vielleicht mal irgendwie ein Dankeschön oder wir berichten von einem Konzert oder einem Festival. Aber wir machen das alles in unserer Freizeit. Und wenn du natürlich eine Crew hinter dir hast, die so geil agiert, wie jetzt eben Markus oder wie der Mike, den ihr auch kennt, dann macht es halt auch einfach Freude. Das ist auch der Grund, warum ich das jetzt seit jetzt redaktionell 15 Jahre und chefredaktionell seit über 3 Jahren mache, weil es eben so eine geile Crew ist.
Ja, was soll man da sagen, außer Dankeschön?
Ich habe zu danken, dass ihr dabei seid.
Ja, sehr gerne. Und zum Abschluss darfst du gerne noch die Podcast-Playlist füttern. Eigentlich wäre das so der Moment, wo man sagt, nenn uns deine 5 Lieblingsalben und die jeweils besten Tracks davon oder den besten Track. Ich glaube, das schaffen wir nicht mehr so ganz. Von daher, wenn du es kannst, kannst du es machen.
Ja, ich würde es gerne mal probieren.
Alles klar.
Aber ohne Reihenfolge. Metallica, Ride the Lightning, For Whom the Bell Tolls. Yeah. Wir haben Storm Warrior mit Northern Rage, Valhalla. Wir haben Atlantean Codex, The White Goddess mit Heresiarch. Wir haben The Nightfall Orchestra mit, wie nehme ich? Amber Galactic, das Album. Nein, ich nehme das nächste Album, hier, Something Ain't Bigger Enough, irgendwie so. Also auf jeden Fall das Nachfolgealbum von Amber Galactic. Und da Paralyzed. Und aktuell würde ich tatsächlich Soilwork mit Over Yevon Hayton und dem gleichnamigen Titeltrack nennen.
Wahnsinn, und das so spontan rausgehauen.
Das war gerade sehr spontan. Aber ich glaube, wenn ich länger drüber nachdenke, dann ist das ein bisschen unecht. Also es muss, glaube ich, einfach spontan rausgehauen werden. Und natürlich variiert das auch. Also ich glaube, ich kann mich da nicht wirklich auf meine Top 50 irgendwie festlegen. Ich weiß nur, dass Motörhead da auf jeden Fall noch reingehört, aber
Oder Ozzy vielleicht noch und Black Sabbath.
Ja, natürlich, klar, die Legenden, ohne die der Heavy Metal heutzutage nicht so lauten würde, nicht so klingen würde. So.
Und wenn du dir die Folge anhörst, wirst du wahrscheinlich denken, oh mein Gott, was habe ich denn da gesagt? Das sind ja völlige Unsinnswahlen. Ich kenne das von mir selbst manchmal.
Ich glaube, so zu 2 oder 3 stehe ich immer noch.
Ja, gut, Metallica kaufe ich dir auf jeden Fall ab, das ohne Einschränkung. Ja, wir sind tatsächlich leider schon am Ende angekommen. Wir haben ja gleich noch ein anderes Meeting, in das wir uns dann verabschieden müssen. Aber eine Tradition gebietet, dass der Gast den Podcast beenden darf, gerne mit einem Zitat oder einer Lebensweisheit, um die Hörer in den Tag, die Nacht oder wo auch immer hin zu verabschieden. Darum gehört jetzt gleich das letzte Wort dir. Mir bleibt nur zu sagen, vielen Dank, dass du dir die Zeit hierfür genommen hast. Und ich hatte sehr viel Spaß und es war eine sehr angenehme Dreiviertelstunde.
Ich hoffe, dass das definitiv nicht unser letztes Gespräch auf diesem Kanal war. Ich kann dir nur beglückwünschen, dass das wirklich ein absolut toller Podcast ist, den man immer unterstützen muss. Ihr wisst gar nicht, wie viel Arbeit und wie viel Passion und Herzblut dahinter steckt. Und das muss halt einfach auch gewürdigt werden. Von daher vielen, vielen lieben Dank, dass es geklappt hat mit dem gemeinsamen Gespräch. Das hat mich unheimlich gefreut, dass wir auch mal so ein bisschen tiefer in die Materie steigen konnten. Ich habe kein Zitat. Ich könnte jetzt irgendwas von Lemmy nehmen, dem Godfather of all. Mir fällt nichts ein, aber you win some, you lose some, it's always the same for me.
Dankeschön.
Oder to me?
Und es wäre super, wenn du für das Intro der Folge sagen könntest, auf der Couch Marcel von PowerMetal.de.
Auf der Couch Marcel von PowerMetal.de.
Oh, das ist ja okay, mit Punkten.